Die heutige Predigt endet mit einer großen Einladung an dich. Eine Einladung von Gott, dem Vater, von Jesus Christus, seinem Sohn und vom Heiligen Geist. Und sie fragen heute Morgen, darf ich bitten? Sie laden ein zum Tanz. Der eine sagt sich vielleicht, oder vielleicht auch die eine, endlich fragt mal jemand. Weil der neben mir, der fragt ja nie. Oder manch anderem stehen die Haare zu Berge, mir eher so, wo sagt, Tanz, Katastrophe, lass die anderen tanzen, ist alles gut. Aber Gott lädt ein. Sie laden zu einem Tanz ein, nicht hier auf der Bühne, nicht in irgendeinem Tanzsaal, sondern zum Tanz durch das Leben, durch den Alltag, auf dem Parkett der Herausforderungen und der Realität. Nicht als Solotänzer, dass du was vortanzt, nicht als Paartanz, sondern als eine Art Formationstanz von vier Personen. Nämlich du und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wie komme ich auf so einen schrägen Gedanken? Das hören wir jetzt. Und zwar, wenn wir eintauchen in diese Geschichte, die Markus erzählt, die Markus schreibt in Markus Kapitel 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Eine kurze Pause. Evangelium war damals bei denjenigen, die das gelesen haben und davon gehört haben, ein ganz allgemeiner Begriff. Das war nichts Frommes, sondern das war was ganz Normales. Es gab zum Beispiel das Evangelium von Augustus, also die gute Nachricht von Augustus, nämlich, dass ein neuer Herrscher kommt, dass ein neuer Herrscher geboren wurde und der regieren wird und mit dem alles gut wird. Das erzählen doch die Herrscher bis zum heutigen Tag. Mit mir, wenn du mich wählst, wird alles gut. Egal ob im Norden oder über den Atlantik oder im Süden oder sonst irgendwo. Wenn du mich wählst, wird alles gut. Und so war die gute Nachricht, dass ein neuer Herrscher seine Macht antritt, seine Regentschaft. Und wenn Markus das hier schreibt und die Leser lesen, wow, das ist ein Evangelium, dann denken die nicht in erster Linie, das hat was zu tun, sicherlich mit Kreuz und Auferstehung, so wie wir, sondern es hat damit zu tun, dass ein neuer König regiert. Und Markus sagt hier, das ist die Geschichte des neuen, des wahren Königs Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzudenken, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar, wegen der kürzeren Tage, und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Soweit die Erzählung von Markus über diesen neuen König, der da kommt. Was muss das für ein Moment gewesen sein für Jesus? Wie viele andere steigt er dort ins Wasser? Ich war gestern mit dem Velo unterwegs und wie viele Leute da ins Wasser gestanden sind, so auch da. Da waren viele Leute unterwegs, um sich taufen zu lassen. Auch Jesus, er geht zu diesem Johannes, zu diesem Verkündiger, der unterwegs war, getauft hat, aber der auch gesagt hat, da kommt noch einer, der wird größer sein und stärker als ich. Im Vergleich zu ihm bin ich nichts. Und Jesus lässt sich vom Johannes untertauchen im Jordan. Ein kurzer Moment später sieht Jesus, wie der Himmel aufgeht. Wie der Geist Gottes auf ihn herabkommt. Und er hört, wie Gott, der Vater, spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wenn Markus diese Geschichte ganz an den Anfang seiner Erzählung setzt, dann zeigt er damit auch, wer in dieser Mission alles beteiligt ist, die über Jesus erzählt wird. Wer hier die Geschichte schreibt. Da ist Jesus selber. Aber es taucht auch Gott auf, der spricht, und der Heilige Geist, der auf ihn herabkommt. Alle drei sind beteiligt, alle drei sind involviert, alle drei wirken zusammen. Das Evangelium vom Reich Gottes ist eine Sache vom dreieinigen Gott. Da wird ja der Geist beschrieben wie eine Taube. Und dieses Bild ist uns sehr geläufig. Damals war es aber ausgesprochen selten. Es gab in den jüdischen Schriften nur eine einzige Stelle, wo der Geist Gottes mit einer Taube verglichen wird. Weiß jemand wo? Nein, kein Problem. In den Targumen. Das sind die aramäischen Übersetzungen der jüdischen heiligen Schriften, die zur Zeit Jesu im Umlauf waren. Und da heißt es: Und die Erde war ohne Gestalt und leer, und Finsternis war auf der Oberfläche der Tiefe, und der Geist Gottes flatterte über der Oberfläche der Wasser wie eine Taube. Und Gott sprach, es werde Licht. Es ist ganz am Anfang aus diesem Schöpfungsbericht, aus 1. Mose, wo es heißt, dass der Geist über dem Wasser schwebte und flatterte wie eine Taube. Als Jesus sich taufen ließ, standen ja ganz viele Leute ringsrum und haben das beobachtet. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei ihnen einen Effekt gab, nämlich: Das ist ja das, was wir gelesen haben. Das ist ja das, was da steht, dass da was flattert über dem Wasser. Und ihnen war klar, bei der Erschaffung der Welt gab es drei Beteiligte: Gott, der Geist und Gottes Wort, durch das geschaffen wurde. Und genau diese drei Personen sind bei der Taufe von Jesus ebenfalls zugegen. Markus, er nimmt seine Zuhörer ganz mit an den Anfang der Geschichte und macht damit klar, so wie die Erschaffung der Welt ein Projekt ist vom dreieinigen Gott, so ist auch die Erlösung und die Errettung und die Erneuerung aller Dinge ein Projekt des dreieinigen Gottes. Und dieses Projekt von Erlösung, Erneuerung, Errettung, das beginnt hier und jetzt mit der Ankunft dieses neuen Königs, mit der Ankunft von Jesus Christus. Als Jesus dann aus dem Wasser steigt, umgibt und bedeckt der Vater ihn mit Worten der Liebe. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. ganz am Anfang seines Dienstes. Das ist nicht die Endabrechnung seines Dienstes. Es ist auch kein Zwischenfazit von wegen Jesus, oh, machst es gar nicht schlecht. Oh, ich hab dich schon lieb. Sondern das ist das Allererste. Bevor Jesus seinen Dienst beginnt, diese Zusage, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Egal wie es ist und egal was kommt. Markus zeigt hier was absolut Grundlegendes über Gott. Und eigentlich nur dann, wenn man das verstanden hat, dann kann man auch das Leben mit Gott so verstehen. Das Grundlegende ist das, was der Vater hier dem Sohn sagt. Und was lebt in dieser Verbindung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, nämlich diese Liebe untereinander. Dieses gegenseitige Verherrlichen. Dieses sich einander hingeben. Sich voreinander beugen. Einander erhöhen. Den jeweils anderen im Zentrum haben. Jede der drei göttlichen Personen hat die beiden anderen im Zentrum ihres Seins. Der Vater, der Sohn, der Geist Gottes, die drehen sich jeder um den anderen, sie verehren sich, sie dienen sich gegenseitig. Das ist wie bei einem Tanz. Der eine dreht sich um den anderen. Das ist Liebe. Und weil sie sich gegenseitig ehren, weil sie sich gegenseitig diese Liebe geben, ist Gott unendlich und zutiefst glücklich. Da muss nicht einer auf der andere warten zu sagen, hey, tanz mal um mich. Oder ich will auch mal Aufmerksamkeit. Oder dass Jesus irgendwann sagt, hey Geist und Vater, ich bin auch noch da. Das gibt's da nicht. Weil sie sich in dieser Trinität lieben. Und wenn jeder liebt, dann ist jeder geliebt. Und wenn jeder die Herrlichkeit des anderen sucht, dann bekommt jeder Herrlichkeit. Und wenn jeder die Freude des anderen sucht, dann bekommt jeder Freude. Und wenn es so wichtig ist, den anderen zu bewundern, dann bekommt jeder Bewunderung. Und das geschieht in dieser Einheit, in dieser Trinität. Und zwar in Perfektion. Und darum kann Johannes in seinem ersten Brief auch schreiben, diese bedeutsamen Worte, Gott ist Liebe. Er kann nur sein Liebe sein, wenn er in Beziehung steht. Nur wenn sich gegenseitig geliebt wird. Und genau das zeigt uns Markus hier eigentlich mit dem, was er ganz am Anfang seines Evangeliums schreibt über Jesus. Es ist die Geschichte der perfekten Beziehung, wenn Jesus da ist und der Geist kommt und der Vater spricht. Die Geschichte, die Markus als nächstes anhängt, könnte man meinen, hat damit gar nichts zu tun. Aber sie hat äußerst viel miteinander zu tun, denn sie handelt davon, wie Leben gelingt, dessen tiefste Grundlage dieser Tanz mit den anderen ist. Es heißt dann weiter in Markus 1, Vers 12, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Direkt nach diesem Tauf-Event, nach diesem Steigen in den See und heraus und Taube kommt und Vater spricht und so, direkt danach findet sich Jesus in der Wüste wieder, wo er vom Teufel versucht wird. Markus, er macht genau dasselbe, was er vorher schon getan hat. Er verbindet seinen Bericht mit dem, was die Leser über die Geschichte der Welt wussten. Indem er wieder eine Parallele zwischen dem Schöpfungsbericht der hebräischen Heiligen Schrift und dem Leben von Jesus herstellt. Im Schöpfungsbericht schwebt der Geist über dem Wasser, alles wird in Sein gerufen, der Mensch erschaffen und die Menschheitsgeschichte beginnt. Und was passiert dann? Die Schlange versucht die ersten Menschen, Adam und Eva, im Garten Eden. Und bei Jesus? Nach der ersten Geschichte folgt die zweite. Der Geist kam herab, Gott spricht und Jesus wird in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Beide, Adam und Jesus, die eine besondere Gottesbeziehung erlebten, sind herausgefordert, mit dieser Bedrohung fertig zu werden. In ihrem Alltag werden sie versucht. In ihrem Alltag ist plötzlich nicht mehr alles so ganz easy. Adam erhielt im Garten die Anweisung, gehorche mir, bei dem Baum ist nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Warum wurde das denn zur Versuchung? Weil Adam eigentlich zum Kreisen um Gott geschaffen war. Dass er sein Leben auf Gott ausrichtet. Dass er in diesen Tanz einsteigt und da mitmacht. Er bekommt Anweisungen, warum er nicht nach der Frucht greifen und davon essen soll. Und die Aufforderung ist nur, weil ihr mich liebt, deshalb sollt ihr nicht von dem Baum essen, nur um der Beziehung zu mir willen. Und eben nur so gelingt der Tanz, wenn es um den anderen geht und nicht um mich. Und dann gehe ich davon aus, dass wir wissen, dass diese Schlange kommt und sagt, hey, vergiss es, was dir da gesagt wurde. Das klappt sowieso nicht, dass ihr euch umeinander dreht, dass ihr so miteinander dabei seid, dass ihr miteinander tanzt, dass ihr euch gegenseitig ehrt. Du wirst zu kurz kommen, wenn du in diesen Tanz einsteigst. Wenn du nur um die anderen kreist, dann kommst du zu kurz. Mein Tipp, kreis um dich selber. Dasselbe passiert Jesus auch hier in dieser Wüstensituation. Jesus wird aufgefordert, schau nach dir selber. Dreh dich um dich, tanz um dich selber. Oder lass die anderen um dich tanzen, aber nimm du dich raus. Matthäus beschreibt uns ja genauer, was da passiert, dass Jesus aufgefordert wird, seine göttliche Macht für sich selber zu nutzen. Pack die Dinge aus eigener Kraft an für dich, mach aus diesen Steinen Brot. Oder dass er Gott auf die Probe stellen soll. Meinst du, das funktioniert wirklich, was du da glaubst und was du erlebt hast und was? Schau doch mal, ob dieser Gott dir überhaupt hilft. Jesus wird auch herausgefordert, allen Reichtum und allen Besitz dieser Welt kann dir gehören, wenn du aus diesem Tanz aussteigst und ein bisschen nach dir selber schaust. Wenn wir zwei miteinander anfangen tanzen. Auch wenn die Apostel die Geschichte der Versuchung an dieser Stelle abschließen, das Leben von Jesus, es bleibt ja so ein Kampf von Versuchung. Er wird angegriffen und der Kampf erreicht seinen Höhepunkt in einem anderen Garten, in Gethsemane. Und Jesus, er widersteht jeglicher Versuchung. Warum? Weil er nicht aus dem Tanz aussteigt. Weil er in dieser Gemeinschaft bleibt. Er dreht sich weiter um den Vater, um den Geist. Und sie drehen sich um ihn. Ganz im Gegenteil zu den zwei ersten Menschen, Adam und Eva. Sie fangen an, sich um sich selber zu drehen. Und wer mich kennt, der weiß, dass in meinem Leben das ebenfalls die große Versuchung ist. Und wahrscheinlich sitzen wir da alle im gleichen Boot. Dass wir anfangen, dass wir uns um uns selber drehen. Drum wäre es ganz leicht, auf Adam und Eva herabzublicken und zu sagen, ja, diese Narren, warum haben sie nur auf diesen Teufel gehört? Aber es ist ja eigentlich dieselbe Lüge, die wir wahrscheinlich immer noch in unserem Herzen tragen. Und die Angst, ob wir Gott bedingungslos vertrauen können. Oder ob wir überhaupt jemandem vertrauen können. Und so ist es wahrscheinlich so, dass wir oftmals nicht tanzen, sondern stillstehen. Aber heute Morgen frag dich Gott, darf ich bitten? Er lädt dich ein zum Tanz. Zum Tanz mit Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Sie laden dich ein, mit ihnen zu tanzen. In diesen Tanz, in dem es nicht um einen selber geht, sondern immer um den anderen. Wo es aber, wenn es den anderen um mich geht, das ist jetzt ein komplizierter Satz, Entschuldigung. Versteht ihr, was ich meine? Genau, ich mache einfach weiter. Vielleicht hast du die Einladung von Gott, vom Dreieinigen, noch nie auf diese Art und Weise gehört, so formuliert. Vielleicht entspricht es nicht dem, wozu du bisher meintest, dass Gott einlädt. Und trotzdem, glaube ich, ist eben eine ganz tiefe Wahrheit, dass dieser dreieinige Gott, der in sich zufrieden und fröhlich und glücklich ist, geliebt ist, dass er dich und mich fragt, darf ich bitten? Vielleicht eine Frage, die dein ganzes Leben betrifft. Darf ich bitten, dass du mit deinem ganzen Leben in unseren Tanz einsteigst? Oder vielleicht betrifft es so einen abgespaltenen, abgesonderten Bereich, der irgendwo da hinten im Schaft meines Lebens liegt, in der Krümpelkammer meines Lebens, wo er fragt, nehmen wir das noch mit rein in unseren Tanz? Er ist Gentleman und er wird dich nicht vom Stuhl reißen und sagen, tanz jetzt endlich. Sondern es ist die Frage von demjenigen, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Und ich habe ganz viele Ideen und ganz viel Gutes für dich parat. Und ich gehe mit dir durch jede schwierige Situation, durch jede Versuchung, durch jede traurige Trauersituation. Und vielleicht tanzt man manchmal langsam und bedächtlich und manchmal auch wild vor lauter Freude. Vielleicht tanzt man manchmal nachdenklich oder mit Tränen und manchmal gibt es kein Ende mehr. Er lädt dich ein. Darf ich bitten? Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt kamst als ein neuer König, dass du uns den Vater offenbart hast und dass wir eingeladen sind in diesen Tanz mit dir, Jesus, mit dir, Vater, mit dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass wir eingeladen sind, in dieses Miteinander, in diese Liebe, dass wir eingeladen sind, dich zu lieben, dich zu ehren und dass du in diesem Miteinander dasselbe tust auch mit uns, dass du uns liebst, dass du uns ehrst in diesem Tanz. Ich danke dir, dass du weißt, was in unserem Herzen abgeht. Und bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen stärkst in Situationen, wo wir vielleicht sagen, ob ich da wirklich mit in diesen Tanz einsteigen kann oder ob ich zu viel verliere, wo wir uns Sorgen machen, wo wir Zweifel haben an deiner Güte, dass du uns da drin hilfst, Jesus. Amen.